dass die erste jetzt so face to face, so von Angesicht zu Angesicht Gemeinde nach Corona-Zeit. Ich hatte mal wohl einen Dienst irgendwie zwischendurch, wohl live über YouTube. Aber so jetzt wieder in einer Gemeinde zu sein, das ist echt schön, mal wieder in einer Gemeinde zu sein. Ich habe heute nicht mit gerechnet, dass ich aus meiner Arbeit berichten soll. Aber ich kann euch kurz erzählen, denn das nächste Mal bringe ich euch gerne ein paar Bilder mit. Was so zwischendurch passiert ist, dass wir kurz vor Coronas Geschichte, wir 10 Leute getauft haben. Und zwar, wir hatten echt eine große Taufe. Unser Saal war voll. Viele, viele nichtgläubige Gäste waren da. Denn alle Täuflinge kamen aus der völligen Welt. Manche davon waren jahrelang bei den Zeugen Jehovas. Manche von ihnen waren konvertiert zum Islam. Es gab manche, die tatsächlich auch 8 Jahre unter dem Gesetz gelebt haben. Und dann gab es Leute, die, ja, so dieses traditionelle Christentum ist, so Hobbychristen, die nichts mit Jesus zu tun hatten. Und solche Arten von Menschen haben wir getauft und es gab wunderbare Zeugnisse und wir haben, ja, aber nur 3 Stunden Gottesdienst gehabt. Also es war ganz toll, jeder gab ein Zeugnis mit Übersetzung und dann gab es nochmal die Predigt und haben ordentlich von Jesus bezeugt und unsere Gäste komischerweise blieben alle fit dabei und fanden das sogar sehr interessant und gut. Ja, das nächste Mal bringe ich euch ein paar Bilder mit. Dann kam irgendwie diese Coronas-Geschichte und ja, die Arbeit, die ich momentan tue, ist ja Gemeindegründungsarbeit. Das ist viel Mission und habe ja so ungefähr 3 Orte, die ich so ein bisschen betreue. Klar, die alte Gemeinde Gütersloh, dort liegt sehr mein Herz, aber die betreuen sich, versuchen selber dann weiterzukommen. Aber ich habe ja in Gronau einen aramäischen Kreis, der auch gut unterwegs ist. Wir sind im Durchschnitt erstmal 15 Leute, auch Menschen, die aus dem ganz normalen Leben kommen, nicht Gemeindemenschen, sondern Menschen, die mit dem Wort Gottes konfrontiert werden. So 15 Leute sind wir im Durchschnitt, manchmal 20 Leute, die miteinander das Wort Gottes lesen und wir entdecken da das Wort Gottes. Jetzt habe ich ein bisschen Anrufe oder Aufruf von Enschede bekommen. Das ist Holland. Und zwar jemand, der einen Einfluss in der syrisch-orthodoxe Kirche hat, der will unbedingt mit mir in Kontakt treten. Der hat gesehen, dass ich auch viel unter Aramäer unterwegs bin. In Borken, ja, Borken, momentan gibt's auch ein Anliegen. Ich habe mal dort eine Bibelstunde angefangen und jetzt gibt's noch mal ein Anliegen. Hey, kannst du nicht noch mal da was anfangen? Jetzt überlegen wir mal, oder ich überlege, denn meine Familie, ich komme übrigens ursprünglich aus Borken. Das ist so meine Heimat nach Syrien gewesen, ja. Der Herr hat mich wieder zurück nach Münsterland geschickt, naja, und bin froh, dass ich hier bin, aber ich bin in Münster gelandet, aber das ist eine lange Geschichte, irgendwann erzähle ich euch, warum ich in Münster gelandet bin. Ja, und jetzt bin ich hier in Coesfeld und darf in Münsterland wieder dienen, denn ich habe zu Jesus hier in Münsterland gefunden. Tatsächlich bin ich nicht in Syrien zum Glauben gekommen, obwohl Jesus aus meiner Heimat ungefähr kommt. Ja, aber und ich war ein stolzer Aramäer und habe gedacht, wir sind die Urchristen. Von wegen die Plattdeutsche oder die Russlandsdeutschen sind die ersten Christen. Wir, die Aramäer. Jesus hat unsere Sprache gesprochen, Aramäisch. Wer kann wohl besser dran sein, dann als ich mit dem Wort Gottes konfrontiert wurde? So ein 16-, 17-jähriger Junge habe ich gesehen, puh, das Leben. Ich dachte, ich lebte. Ja, ich wurde gelebt. Und dann habe ich das Leben entdeckt durch Jesus Christus. Liebe Jugendliche, ich bin viel unter Jugendlichen. Ja, ich habe sehr, sehr viel Herz für Jugendliche. Und ich habe selber eine internationale Jugendfreizeit jeden Sommer. Hoffe, dass dies Jahr auch stattfinden wird. Und hey, macht euch Gedanken über euer Leben. Das macht Sinn mit Jesus. Und heute Morgen werden wir auch tatsächlich darüber nachdenken, warum es Sinn macht, den Gott anzubeten. Übrigens, ich komme aus Syrien, das ist so ein vielfältiges Land. Es ist ein viel Religionsland, viel Gruppierungsland. Ich möchte heute die Frage tatsächlich stellen, warum wir den Gott loben. Ich werde nicht großartig über Religionen sprechen. Ich möchte mich auf meinen Gott konzentrieren. Und ich möchte jeden wirklich dazu einladen, aufmerksam zu sein, warum ich heute von dem Gott rede, der Bibel, und nicht von einem anderen Gott. Warum? Stell dir mal jetzt heute Morgen vor, ihr Jugendliche vor allem, du bist in der Schule, du bist in der Uni. Ich habe ja mit vielen Studenten in Münster zu tun. Stellt euch mal vor, oder stell dir mal vor, dein Arbeitskollege, oder stell dir mal vor, dein Nachbarn, oder stell dir mal vor, dein Kunde kommt zu dir und sagt, erzähl mal, warum bist du denn überhaupt Christ? Es gibt doch so viele Religionen in der Welt. Die behaupten doch alle, einen Gott zu haben. Warum bist du ausgerechnet Christ? Naja, wenn es jemand ist, der zwischen Götter und Gott differenziert. Ich meine, in der Welt wird nur ein Gott verkauft und das ist die Zukunft übrigens. Wer, du wirst in der Zukunft irgendwann, ich muss ja kein Prophet sein, um diese Diagnose auszusprechen, ich muss kein Prophet sein, zu wissen, dass in der Zukunft sogar verboten sein wird, zu sagen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist. Das kommt auf uns zu. Und ich vertrete die Behauptung, ich bin überhaupt kein Pessimist. Wirklich nicht. Ich bin sogar ein optimistischer Mensch. Ich sehe die Zukunft sogar unter Jugend. Und ich freue mich auf die Zukunft mit Jesus. Aber ich behaupte, dass diese Coronas-Geschichte uns nicht wieder die Zeit schenken wird, die wir vorher hatten. Das wird ein großer Vorbereiter sein für das, was auf uns zukommen wird. Und jetzt müssen wir schon bereits ticken, wie gehen wir jetzt mit der Zeit um, wenn wir irgendwann mal nicht so frei sein wird, von Jesus zu reden und frei sein zu versammeln. Jetzt müssen wir uns schon Gedanken machen. Aber heute ist mein Thema, warum ich diesen Gott lobe. Ich bin heute Morgen aufgewacht an einem Sonntag und Sonntag ist immer Ostern. Es gibt kein Ostern einmal im Jahr, Leute. Ostern ist jeden Sonntag bzw. jeden Tag. Das ist der Auferstehungssonntag. Und die erste Gemeinde hat sich nicht mit Hi und Bye begrüßt, sondern mit Jesus ist auferstanden. Der andere erwiderte, wahrhaftig ist er auferstanden. So hat sich die Gemeinde versammelt. Mit dem Gruß haben sie sich gegrüßt und einander daran erinnert, warum sie überhaupt zusammen sind. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte nur ein Lied im Kopf. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, und das in Arabisch, und komm hierher, welches Lied wird als erstes gesungen? Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Unterwegs im Auto, die ganze Zeit habe ich das in Arabisch gesungen. Das Lied, dachte, wow, ich mag das Lied sowieso. Aber das Lied passt sogar zu dem Thema, ich werde bei den Psalmen bleiben. Du hast aus einem Psalm gelesen und ich möchte bei den Psalmen bleiben. Ich werde heute Psalm 103 mit uns betrachten und ich hoffe, dass ich euch den Psalm heute schmackhaft machen kann und vor allem das rausholen kann, was so ungefähr drinne steht. Lass uns bitte aufstehen, ich habe die Art, dass wir gemeinsam zur Wortlesung miteinander aufstehen, vor Respekt zum Wort Gottes. Wer die Bibel dabei hat, bitte schlagt Psalm 103 mit mir auf. Dieser Psalm ist von David. David war ein König und ein Prophet. Er hat viele Psalmen geschrieben, aber nicht alle Psalmen, wie täuschlicherweise uns manchmal von uns gedacht wird. Die Psalmen hatten nicht nur David geschrieben. Es haben verschiedene Menschen die Psalmen geschrieben, aber David unter vielen anderen hat auch viele Psalmen geschrieben und eins davon ist 103. Und die meisten Ausleger und Theologen sagen, dass er fast am Ende seines Lebens geschrieben hat. Und jetzt hört gut zu, liest mit, aufmerksam, was so David am Ende fast seines Lebens geschrieben hat. Psalm 103. Da singt er, da lobt er, da schreibt er. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Merkt ihr ja, für alt und jung heute Morgen dabei. Und dann sagt er ab Vers 6, der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Auch wenn Leute unter Rassismus leiden. Er schafft Gerechtigkeit und Recht. Ihr merkt, wie aktuell das Wort Gottes ist. Er hat seine Wege allen Unterdrückten, der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. So. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzigkeit und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Vers 15, die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit bis zu denen Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt. Gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn meine Seele. Amen. Bitte setzt euch. Psalm 103, und dazu möchte ich heute Morgen die Frage beantworten, warum wir den Gott loben. Es gibt viele Dinge nun mal im Leben bei uns, die uns begeistern. Und jeder spricht von dem, was ihn begeistert. Und ich bin überzeugt, es gibt irgendwas jetzt, abgesehen davon, dass du hoffentlich von Jesus begeistert bist, gibt es irgendwas im Leben, was dich begeistert und davon redest du. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass mein Bruder eines Tages so Gesundheitsernährung entdeckt hat für sich und Fitnessstudio und er betrieb unbegrenzt Sport und jeden Tag pumpt er seine Muskeln durch. Und er sprach nur noch von Ernährung, was man alles essen soll und wie man trainieren soll. Und dann habe ich mir gedacht, wow, wenn du nur so begeistert wärst von Jesus, dann hättest du die ganze Stadt schon damit erreicht. Also er war so begeistert von Fitness und Ernährung und tatsächlich klappte es bei ihm. Und so, dass er nicht mehr aufhören wollte, davon zu erzählen. Das heißt, es gibt auch andere Dinge im Leben und jeder von euch und niemand von uns ist nun mal neutral. Es gibt keine neutralen Menschen. Es gibt immer etwas, was dich so begeistert und davon möchtest du erzählen. Und wenn ich heute Morgen behaupte, dass ich begeistert bin von dem Gott, der in der Bibel ist, und ich sage von dem einzigen wahren Gott, deshalb sage ich, ich habe aufgehört zu sagen, es gibt Götter, sondern es gibt Götter und es gibt einen Gott. Wir haben immer Gott unter den Göttern angerechnet. Aber ich behaupte, es gibt Götter Und es gibt einen wahren Gott und dieser wahre Gott ist nun mal der Gott der Bibel. Und ich habe Begründungen dafür. Die kann ich heute nicht alle auf den Tisch legen. Aber ich möchte zumindest drei Begründungen heute Morgen vorstellen aus dem Psalm. Ich möchte beim Text bleiben, warum ich einfach begeistert bin und den Gott lobe oder warum ihr den Gott lobt. Und gedenkt daran, dein Schulkameraden stellt ja die Frage, warum bist du Christ? Und ich fürchte, dass einige von uns manchmal nicht so ganz recht diese Frage beantworten können. Also, wovon bist du begeistert? Eines Tages kam Robbie Williams, ein britischer Sänger, nach Deutschland und hat Konzert hier abgeliefert. Und dann gingen die Journalisten auf der Straße und ein Journalist stellte an den Menschen da eine Frage. Sag mal, warum ausgerechnet Robbie Williams? Warum geht ihr nicht woanders hin, um ein Konzert mal zu besuchen? Warum ausgerechnet Robbie Williams? Ja, einer sagte, boah, der ist so süß. Deswegen komme ich ja zu seinem Konzert. Hört euch die Begründungen an. Auf jeden Fall meint sie aber Robbie Williams. Naja, Schönheit ist sowieso relativ und Geschmackssache. Die andere antwortete, er hat so viele Kohle, deswegen komme ich. Als würde er jetzt mit seiner Kohle von der Bühne so alles runterschmeißen. Ich weiß nicht, was sie damit meinte, aber ich möchte nur die Begründungen geben. Eine sagte tatsächlich, ich bin einfach hier, weil er ein genialer Sänger ist. Er hat einfach eine gute Stimme und kann gut singen. Also sie waren begeistert von Robbie Williams. Sie meinten tatsächlich Robbie Williams. Ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, warum lobst du den Gott? Warum hast du gerade gesungen? Warum bist du hier? Warum liest du die Bibel? Warum ausgerechnet Gott dieses Buches? Es gibt natürlich viele Religionen in der Welt. Und es gibt auch viele, die behaupten, sie seien Götter. Sie sind auch in unsere Welt gekommen. Aber dieser Psalm beschreibt Davids Erfahrung mit Gott. Und jetzt möchte ich auf den Psalm eingehen. Dieser Psalm ist ein Psalm, der frei ist von Bitten. Dieser Psalm ist voller Lob. Das ist der einzige Psalm, der vollkommen Dankbarkeit bringt. Ein Danksopfer ist, ein Brandopfer ist. Wie es im Alten Testament so ein Brandopfer gab, das komplett dem Herrn gehörte. Dieses Opfer sollte 24 Stunden brennen. Und sie gehörte, oder das Opfer gehörte, komplett dem Herrn. So ist dieser Psalm voller Lob. 6-mal übrigens kommt diese Bezeichnung, lobe den Herrn. 3-mal kommt sie ganz persönlich, lobe den Herrn meine Seele. Und 3-mal kommt sie als eine Einladung. Deshalb predige ich auch darüber. Nicht, dass du mal alleine so begeistert bist. Lade auch mal die anderen ein. Deshalb kommt 6-mal, lobe den Herrn meine Seele vor. 6-mal diese Bezeichnung. Das ist so ein vollkommenes Opfer, dieser Psalm. Deshalb spricht dieser Psalm von Begeisterung. Und dieser Psalm spricht davon, wie man Gott rein danken kann. Beobachten wir mal unsere Gebete. Kommen wir manchmal, um nur Gott zu danken? Merkt ihr nicht manchmal, dass wenn wir sagen, hat jemand etwas, wofür wir beten können? Da kommt nichts. Obwohl wir genug zu danken haben, wir denken immer, Gebet heißt, ich muss bitten. Aber wir haben genug Gründe, um Gott zu danken. Und deshalb sagte jemand, wer dankt, der denkt. Und wenn du anfängst zu danken, dann hast du vorher gedacht. Und dieser Psalmist, also David in dem Fall, hat uns einen Psalm geschrieben, der voller Dank und Lob ist. Und ich habe die Gesellschaft in Deutschland mal beobachtet. Ich habe mich nun mal mit der deutschen Kultur, Werte und Normen, ich habe sie sogar selber unterrichtet mal. Ich habe sogar selber was dazu geschrieben. Und habe mich mit meiner Kultur irgendwann mal bewusst auseinandergehalten und also mit meiner syrischen Kultur, in der ich geboren, aufgewachsen bin, und mit meiner deutschen Kultur. Ich habe auch vieles übernommen. Und dann habe ich eins festgestellt, warum, und wenn wir, also ich meine mit wir alle, auch ich, wir leben alle in Deutschland. Wenn wir uns beobachten, dann werden wir eins merken. Wir sind alle talentierte und begabte Meckerer. Merkt ihr nicht, dass wir oft, also überhaupt, meine Nachbarin ist nie zufrieden mit dem Wetter, egal was kommt. Egal welches Wetter. Wenn es donnert, dann hat sie Angst. Wenn es regnet, dann ist es ihr zu viel. Und wenn die Sonne scheint, das ist ihr zu heiß. Wenn die Jalousien runter sind, das ist ihr zu dunkel. Und wenn sie hoch sind, das ist ihr zu viel Licht. Und dann habe ich mir überlegt, warum gibt es wenig zu danken in Deutschland, und Deutschland gehört zu den reichsten Ländern weltweit. Ich habe mir wirklich eines Tages die Frage gestellt. Und ich habe eine gewisse Antwort. Ich hoffe, sie hilft uns. Ich habe eins festgestellt für mich. Das deutsche Volk, also wir, dankt nicht weil er zu wenig hat. Wir haben genug zu danken. Macht mal euer Kühlschrank auf. Seid ihr mal in den Keller gegangen und habt gesehen, was ihr alles dort gelagert habt? Wart ihr bei euch im Shoppen, was ihr alles für Werkzeuge habt? Habt ihr gesehen, was eure Kinder alles besuchen? Habt ihr mal gesehen, welcher Maßstab ihr habt, welche Autos wir manchmal vor der Tür stehen und wie viele Autos wir stehen, vor der Tür stehen haben? Wie unsere Gemeinden sind. Ich kenne andere Verhältnisse. Und ich lebe auch in Deutschland. Und ich weiß, welcher Maßstab ich auch an meiner Familie habe. Und ich weiß, mit welchem Standard wir leben können hier in Deutschland. Also ich habe genug zu danken. Genug. Aber warum danken wir nicht? Ich behaupte, wir danken, oder dass die deutsche Gesellschaft dankt nicht, weil sie nicht genug hat, sondern weil sie nicht weiß, wen sie danken soll. Zu wem soll ich denn gehen, bitteschön, wenn mein Rasen wächst, wenn meine Blume aufgeht? Wenn es regnet und fruchtet, wenn meine Gurken mal endlich kommen und meine Tomaten im Garten hochkommen, wen habe ich das zu verdanken? Deshalb danken wir nicht. Nicht, weil wir zu wenig haben, sondern weil wir nicht wissen, wen wir danken. Das ist manchmal komisch. Ich gebe euch ein Beispiel und nächstes Mal fange ich mit dem Psalm an. Das ist alles nur Einleitung gewesen. Ich habe einmal in der Bibelschulzeit, als ich meine Theologie begonnen habe, ich stecke und steckte oft in tatsächlich finanzielle Not. Ich lebte von BAföG, hatte 3 Kinder, hatte eine Wohnung zu finanzieren, und einmal war ich so ganz dick in der Not. Ich kam an mein Limit, und wir hatten solche Fächer in der Bibelschulzeit, wo unsere Unterlagen zum Studieren da reingelegt wurden. Ich bin einmal von zu Hause gekommen und wollte einmal dahin. Und dann schaue ich, da gibt es keine Unterlagen, aber da gab es einen Umschlag in dem Fach. Ich nehme den Umschlag, lese drauf, ganz klein geschrieben, für Husam. Mach auf, 500 Euro. Dachte, oh, wer ist denn dieser Typ? In einem Moment, wo ich wirklich genau das Not hatte, aber kein Mensch wusste. Ich habe einen Grund zu danken. Das ist ein Beispiel, um euch zu erklären, warum wir manchmal wenig danken. Ich habe Grund zu danken. Was war mein Problem in dem Moment? Ich wusste nicht, zu wem ich gehen soll, um Danke zu sagen. Ich als Gläubiger, klar, habe sofort nach oben geschaut. Aber ich bin nicht gläubig, meinetwegen. Wen soll ich danken? Deshalb meine ich, wir haben genug Gründe zu danken. Aber wen sollen wir danken? Der Psalmist sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Merkt euch das bitte. Er sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Also, ich habe genug zu loben, zu danken, und die Adresse ist seinen heiligen Namen. Das ist genau wie Vater unser. Vater unser beginnt nicht, oh du lieber Gott, du netter Gott, sondern unser Vater, der du im Himmel bist. Das ist die Adresse. Unsere Gebete beginnen mit dem lebendigen Gott. Nicht der Mensch steht im Mittelpunkt. Nicht die anderen, also in meiner Kultur, wo ich herkomme, stehen alle anderen im Mittelpunkt. Das ist eine kollektive Kultur. Wir sterben alle zusammen und wir leben alle zusammen. In der deutschen Kultur, alle sterben und ich lebe. Das heißt, der Mensch ist Gott. Und der Psalmist sagt weder die anderen noch du, sondern Gott. Er ist der Ursprung des Lebens. Deshalb lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Damit beginne ich. Und der Psalmist David sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Und wenn du heute über die Seele nachdenkst, in unserem kulturellen Kontext hier in den Westen, dann wirst du wieder eins feststellen. Wir werden nur noch psychologisch darüber reden und am Ende kommst du als Gott raus. Aber das ist nicht der Fall in der Bibel. Wenn ein Hebräer von der Seele gesprochen hat, dann meint er der komplette Mensch samt Gedanken, samt Gefühle, samt alle Entscheidungen. Deshalb lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist. Der Hebräer sagt selten ein Mensch. Adam heißt übrigens Mensch. Der Mensch, Hadama. Aber er spricht oft von Seele als ein gesamtes Paket. Das ist nicht nur irgendwo nur plötzlich Gefühle. Wenn Gefühle funktionieren, dann funktioniert dein Glauben. Das ist nicht der Fall bei den Hebräern. Der Hebräer beschreibt sich hier komplett. Er sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Also meine Gefühle, meine Gedanken und meine Entscheidungen loben den Herrn. Alles, was in mir ist. Und dieser Psalm ist ein Lobpsalm. Das ist ein voller Psalm des Lobes. Und komischerweise haben wir in der christlichen Szene auch gelernt zu sagen, wir haben jetzt Lobpreiszeit. Was meinen wir damit? Meinst du singen? Hatten wir gerade nicht Lobpreiszeit, als wir gebetet haben? Hatten wir nicht Lobpreis gerade, als wir das Wort Gottes gelesen? Hattest du nicht Lobpreis, als du deine Schwester, die krank ist, angerufen? War das nicht Lobpreis? Oder war das nicht Lobpreiszeit, als du deinen Nachbarn von Jesus erzählt hast, weil sie verloren geht? Wie war es damit? Ist das nicht Lobpreiszeit, wenn du zum Beispiel dich in Gebet um die Mission kümmerst? Ist das nicht Lobpreis? Wir vergessen, dass Lobpreis ein Lebensstil ist. Wir haben das als Programm mittlerweile so drauf. Jetzt haben wir Lobpreiszeit. Aber Lobpreiszeit ist Lebensstil. Und das Erste, was David hier sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und ich sage, wegen seiner Gnade, weil er gnädig ist. Warum lobe ich Gott? Weil er gnädig ist. David sagt, erstens nennt er, weil er mir all meine Sünden vergibt. Wegen seiner Vergebung, Leute, Freunde. Er zählt 5 Dinge hier auf und das Erste, was er aufzählt, Vergebung. Vergebung ist das Erste. Die Gnade Gottes, mit der Gott uns überschüttet hat, trägt viel Segen mit sich. Und das Erste ist Vergebung. Jetzt denk darüber nach, wie viel Gott dir damals vergeben hat. Oder besser gesagt, denk mal drüber nach, wie viel Gott dir täglich, du als Christ, vergibt. Aus der Vergebung Gottes leben wir. Deshalb lobt er Gott zuerst wegen der Vergebung. Vergebung, die Frieden mit Gott bringt. Vergebung, die wir täglich brauchen. Und nicht nur für Vergebung. David lobt Gott wegen Gesundheit. Und David war nicht immer gesund drauf. Nicht, wie es immer uns gesagt wird, wir müssen immer gesund leben. Der Psalm will nicht immer sagen, der Christ muss immer gesund sein, sondern der Psalmist will uns schlicht und einfach sagen, danke Gott jedes Mal, wenn du Gesundheit und Heilung erlebst, denn das kommt von ihm. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, wegen seiner Vergebung, wegen der Gesundheit. Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Hebe doch mal deinen Kopf hoch, wenn du unter Gesundheit lebst, wenn du gesund bist. Und wenn du nicht gerade gesund bist, dann lobe Gott, dass Gott dir täglich mit seiner Vergebung überschüttet. Das Dritte, wofür er natürlich dankt, er erlöst, sagt er. Er erlöst dich, der dir all deine Sünden vergibt. Zweitens, der all deine Krankheiten heilt. Er heilt alle deine Krankheiten. Ja, jede Krankheit, die geheilt wird, dafür muss Gott gelobt werden. Nicht der Christ muss immer heil und gesund sein. Ich möchte euch nur daran erinnern, zwischendurch. Wer ist denn der Schreiber dieses Psalmes? Sagt mal bitte laut. David. Könnt ihr euch an seine Geschichte erinnern, dass er einmal ein Kind bekommen hat und dieses Kind wurde krank? Hat er nicht lange für ihn gefastet und gebetet? Sagt mal, ist dieses Kind gesund geworden? Der ist sogar gestorben. Und David ist zum Lob aufgestanden. Also, ein Christ muss nicht immer gesund sein. Nicht immer Gott wie ein Automat benutzen. Jetzt bin ich krank, wenn ich 5 Euro reinschmeiße, dann kommt Gesundheit raus. Aber Gott loben, das ist ein Lebensstil. Deshalb lobe ich Gott für seine Vergebung. Er hat mir unheimlich viel vergeben, was mir keine Religion anbieten kann, was kein Gott der Götter anbieten kann, was keine Kraft dieser Welt mir anbieten kann. Christus kam zu mir und sagte, du hast meine vollkommene Vergebung aufgrund dessen, was ich für dich am Kreuz getan habe. Du hast meine vollkommene Begleitung aufgrund dessen, was ich dann für dich am Kreuz getan hat, denn er wurde auch für unser Gebrechen gestorben oder er starb auch für unsere Krankheiten. Jede Heilung kommt von ihm. Und das Dritte ist, er sagt, der dich erlöst. Er erlöst uns vom Verderben. Das heißt, Gott erlöst mich auch vom Verderben. Oft, denk doch mal drüber nach, wie viel es um dich manchmal Leute gibt, die versuchen, um dich zu graben, damit du in ein Loch fällst. Denk doch mal drüber nach, wie viele Fehler du doch in der letzten Zeit begangen bist oder wie viele Fehler du gemacht hast. Und Gott hat dich vor allen Fehlern da bewahrt. Wenn ich nur einfach darüber nachdenke, dann fällt mir nur eins bei mir ein. Im Dezember, am Heiligabend, wo ich Gottesdienst hatte, kurz davor gehe ich runter in meinen Keller und entdecke eins. Mein Keller steht unter Wasser und ich hatte vollen Dienst. Und was mache ich? Ich schnapp mir eine Stunde vorher oder 2 Stunden ungefähr. Schnapp ich mir einen Eimer und versuche, all das Wasser rauszuscheppen, rauszueimern. Irgendwo. Hauptsache, das Wasser ist ein bisschen weg. Aber das war nicht das Problem. Das Problem war, dass ich sogar mit kurzer Hose im Wasser war und nur mit einer Latschenschuhe. Ganz frei. Im Wasser drin. Was höre ich? Zzz. Dachte, oh, das hört sich aber nicht gut an. Eine Steckdose war im Wasser drin. Es hat mich erwischt sogar. Ich hatte aber nur ein Gummi, Latschenschuhe dran. In dem Moment hatte ich nur eine Reaktion, ganz schnell Steckdose rausziehen. So wie Gott manchmal diese Fähigkeit gibt. Aber eins kann ich euch sagen, durch meine Dummheit hätte ich im Grab sein sollen. Aber Gott hat mich erlöst vom Verderben, von meinen Fehlern. Solche Fehler und auch andere erlöst uns unser Gott. Er begleitet uns. Und der Psalmist David sagt, er erlöst dich vom Verderben. Nicht nur das, er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Er krönt uns. Und dreimal dürft ihr raten, wer gekrönt wird. Sklaven oder Könige? Du wirst gekrönt. Diese Krönung gilt den Kindern Gottes. Jetzt versuche ich mal einmal durchzugehen, damit wir wegen der Zeit. Das heißt, das erste, warum ich mein Gott lobe, ist, weil er gnädig ist. Das zweite ist, weil er barmherzig ist. In Vers 6 bis 18 erzählte er uns das. Und dann sagte er in Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr. Barmherzigkeit und Gnade sind Zwillingsschwestern in der Bibel, immer. Und sie sind die Töchter von der Liebe. Während die Gnade, merkt euch diese Definition bitte, während die Gnade mich und dich ja quasi das gibt, was wir nicht verdient haben, kommt die Barmherzigkeit und gibt uns das, was wir quasi verdient haben. Noch einmal. Die Gnade gibt mir das, was ich nicht verdient habe. Gottes Zorn gibt mir vollkommene Vergebung. Die Barmherzigkeit kommt gleichzeitig und gibt mir das, was ich verdient habe, nämlich Gottes Zorn. Was macht die Gnade? Die Gnade stellt sich quasi neben mir und gibt mir das, was ich nicht verdient habe, nicht. Aber die Barmherzigkeit stellt sich vor mir und beschützt mich vor dem, was ich verdiene. Und das ist Barmherzigkeit. Deshalb Barmherzigkeit und Gnade, die sind nur bei dem Gott der Bibel zu finden. Und beide durch Jesus Christus. Und hier sagt mir das Wort Gottes in Vers 8, heißt es, Barmherzigkeit und Gnade ist der Herr geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Nicht ewig zornig bleiben. Gottes Zorn durch die Barmherzigkeit kam nicht über mich. Sondern kam eines Tages auf Jesus Christus. Das heißt, Gottes Zorn kam, aber Jesus Christus nahm das auf sich. Der Herr nahm diese Barmherzigkeit auf sich und deshalb heißt es hier, er wird nicht immer zu rechten mit uns und dann noch einmal nicht ewig zornig bleiben und noch einmal nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und zum vierten Mal und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Merkt ihr, was, wie viel oft nicht kommt? Das macht die Barmherzigkeit. Gnade gibt mir das, was ich nicht verdient habe. Barmherzigkeit beschützt mich vor dem, was ich verdient habe. Barmherzigkeit Gottes. Gott, unser Gott, sagt die Bibel, ist reich an Barmherzigkeit. Und eine Veranschaulichung, damit wir ein bisschen verstehen, warum wir so überschüttet sind mit Gnade und Barmherzigkeit. Ein Mann ging in einem Hotel und hat ein Zimmer gemietet. Und das war ein teures Hotel. Und dann gab es so das Zimmermädchen, das Mädchen, das sauber macht und geht einmal durch die Fluren und macht sauber und unterwegs auf der Flur entdeckt sie oder hört sie ein lautes Lachen aus einem Zimmer. Jemand, der hysterisch und fröhlich lacht und hörte nicht mehr auf zu lachen. Das Mädchen bekam Angst und rannte ganz schnell zu ihrem Chef, sagte, Chef, da ist jemand im Zimmer, der lacht und hört nicht mehr auf zu lachen. Was soll ich tun? Er sagte, ja, das ist ja ganz einfach. Weißt du, was wir jetzt machen werden? Ich werde dir jetzt seine Rechnung schreiben und du gehst hin und zeigst ihm seine Rechnung, die er bezahlen muss. Dann wird er aufhören zu lachen. Jetzt, liebe Freunde, liebe Geschwister, liebe Jugendliche. Jetzt merkt euch das. Stell dir mal vor, Jesus kommt jetzt zu dir und sagt, hey, darf ich dir einmal nur die Rechnung vom letzten Monat zeigen? Was du verdient hast und was du zu zahlen hast? Ganz ehrlich, möchtest du, dass Gott dir deine Rechnung zeigt? Will jemand seine Rechnung sehen? Ich nicht. Ich nicht. Für mich gab es jemand, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, sie gilt für dich. Das heißt, die Rechnung wurde bezahlt. Jesus hat alles bezahlt. Falsche Propheten kamen und haben Menschen das Leben für sich genommen. Lies doch mal ein bisschen im Islam oder woanders. Viele, auch im Buddhismus und Hinduismus, ich habe letztens noch einen Vortrag über Religionen gehalten, kamen und haben Menschen so Versprechungen, wie werde nett, du wirst schon das Leid überwinden. Aber mein Gott kommt, wird Mensch in Jesus, nimmt das Leid auf sich und nimmt all meine Schuld und Sünden und Scham auf sich und sagt, es ist vollbracht. Die Rechnung wurde bezahlt. Warum ich diesen Gott lobe? Weil er der wahre Gott ist. Der hat wahre, vollkommene Liebe erwiesen, bewiesen und wahre Gerechtigkeit. Und beide fanden am Kreuz statt. Und heute darf ich zu ihm kommen. Und er sagt, ich habe dich nicht nach deinen Sünden vergolten. Liest mal bitte diese vier nicht. Und diese fünf Dinge, die mit der Vergebung auch kommen. Und deshalb sagt uns die Bibel einmal an einer Stelle in Jesaja 59,2, unsere Missetaten haben uns von Gott getrennt. Aber dieser Psalm sagt genau das Gegenteil. Er sagt hier, dass wir nicht getrennt von Gott durch unsere Missetaten geworden sind, sondern in Vers 12, sofern der Osten von den Westen ist, so hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Das, was uns von Gott getrennt hat, das hat er von uns getrennt. Versteht ihr den Satz? Alles, was von uns von Gott getrennt hat, Jesus kam und trennte genau das. Was die Gemeinschaft und die Beziehung zerbrochen hat, hat er von uns getrennt. Deshalb liebe ich diesen Gott und lobe von ihm und nehme den Mund auch so voll. Sofern, das ist mein Gott, das ist Barmherzigkeit. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist. Lobe den Herrn. Also das Erste, was ich sagen wollte, warum ich diesen Gott lobe, weil er gnädig ist. Zweitens, weil er Barmherzigkeit ist. Und zum Schluss, weil er hoch erhaben ist. Er ist großartig. Da heißt es in den Versen 19 bis 22, da heißt es ja auch, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet. Unser Gott ist der Erhabene. Die Bibel sagt über den Göttern dieser Welt, dass sie Mund haben und sie reden nicht. Sie haben Augen, sie sehen nicht. Sie haben Ohren, aber hören nicht. Sie haben Nasen, sie riechen nicht. Sie haben Hände, sie greifen nicht. Sie haben Füße, sie gehen nicht. Sie haben Kehlen, aber geben keinen Laut von sich. Das heißt, die Götter dieser Welt sind tot. Und alle Propheten, ob echte oder falsche, alle sind tot. Nur einer hat den Tod besiegt und erlebt. Und Petrus hat mal in seiner berühmten Predigt in Apostelgeschichte gesagt, schaut euch euer David an, der König David. Leute, der ist tot, aber unser Messias lebt. Jetzt schaut euch falsche Propheten, geht mal nach Medina. Da gibt's Millionen von Menschen, die pilgern nach Medina und bis heute kannst du Mohammed die Hand einreichen, wenn er überhaupt reagiert. Geht mal nach Kerbala. Guckt mal, wie viele Menschen behaupten, ob Schiiten oder Sunniten. Die Menschen suchen irgendetwas, aber sie finden nicht. Aber mein Jesus lebt. Er hat den Tod, Satan, Sünde, Hölle besiegt. Er lebt, er ist da. Er ist nicht wie die anderen Götter. Deshalb ist dieser Gott, deshalb brülle ich auch so laut. Ich weiß, wovon ich rede, weil das mich begeistert. Ich weiß, dass ich eines Tages zu ihm gerufen habe, Leute, als Jugendlicher, der alles gemacht hat, was man nicht tun darf. Und wisst ihr, ich habe nur gesagt, hey Jesus, komm doch mal in mein Leben. Und ich weiß, ich bin rausgegangen. Ich verstand nicht viel, gar nichts von der Bibel. Aber ich wusste eins nicht, Leute. Wirklich nicht. Ich wusste nicht, dass Gott verändern kann. Ich dachte, ich habe mal ein nettes Gebet gesprochen mit jemand. Ich gehe raus, ohne dass ich mich angestrengt habe. Ich konnte nicht mehr so sein wie vor dem Gebet. Davor war ich ein anderer. Wer ist denn dieser Gott? Lobe den Herrn, meine Seele. Und dieser Gott ist lebendig, steht über alle Götter dieser Welt. David fängt bei sich an und sagt, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist. Und er endet ja auch, aber wie folgt, oder besser gesagt, er kommt zum Schluss und sagt dreimal, lob den Herrn mit mir. Zum Beispiel Vers 20, lobe den Herrn, ihr seine Engel. Vers 21, lobe den Herrn, alle seine Herrscharen. Vers 22, lobe den Herrn, alle seine Werke. Lobt ihn, preist ihn. Wisst ihr, wer dieser Gott ist? Ich habe jetzt die ganze Zeit alleine gelobt. Wie wär's, wenn ihr auch mal mit mir lobt? So ungefähr. Und am Ende, was kommt? Kommt ein einsamer Psalm, lobe den Herrn, meine Seele. Warum plötzlich du wieder alleine, David? Er sagt, was soll ich tun? Wenn keiner mit mir singt, ich werde Gott loben. Auch wenn keiner mit mir geht, so werde ich folgen. Versteht ihr das? Der Psalmist fängt mit Gottes Lob und sagt, ich will erstmal erfüllt sein. Und David war erfüllt von Gottes Lob und wollte alle davon begeistern. Dazu aufrufen, das ist auch eine Mission, dass du erfüllt bist von Gottes Lob, dass deine Freunde und deine Schulkameraden oder in der Uni oder Arbeit oder wo du auch immer bist, dass sie dich anschauen und sagen, der redet zwar nicht immer, aber dieser Mensch ist schief drauf, im positiven Sinne. Der ist voller Lob, der hat Grund zu danken. Warum ist er so drauf? Wisst ihr, wie viele Aramäer auf mich zugekommen sind damals in Gütersloh und haben einmal gesagt, hey, bei uns, sorry, dass ich so einfach Namen nenne, er wusste nur so diese Bezeichnung, da bei uns gibt es einen Russlanddeutscher. Oder einmal kam einer zu mir und sagte, boah, bei uns gibt es so einen Baptist. Aber die sind so nett. Das sind solche Menschen, ich verstehe die nicht. Oder eine Frau kam auf mich zu und sagte, wenn ich diese Leute aus der Gemeinde so raussehe, wie sie zumindest, allein wie sie gekleidet sind, das ist für mich schon eine Sprache. Wie sie miteinander umgehen, das ist Gottes Lob, Leute. Das ist auch mal eine Mission. Ich habe das nicht gelesen, ich habe das gehört, ich habe es selber erlebt. Als ich meiner Gemeinde damals, in der ich gläubig wurde, ich kann mich nicht an viele Predigten erinnern, aber ich kann mich an eins erinnern. Ich habe auch Fußball in Deutschland gespielt, in einem Verein. Ich war nur cool, wenn ich Tore geschossen habe. Sonst war ich jemand, der kaum Deutsch spricht und der nur Fehler macht, wenn er spricht und ausgelacht wurde. Aber in meiner Gemeinde, da stand ich auf einmal und wusste nicht mal, was rechts, links ist und war ganz frisch und dann kommt einer und sagt, hey, willst du nicht mal dein Zeugnis erzählen, wie du zum Glauben gekommen bist? Und ich stehe auf und sage, ich gestern Gottes Sohn geworden. Und das ist jetzt in Gott gutes Deutsch. Ich gestern gläubig, Christ und dann Gottes Sohn geworden. So ungefähr. Und dann fingen sie alle, hey! Dachte, hä, was ist denn hier los? Warum lachen mich die Leute alle an, nicht aus? Warum werde ich so herzlich aufgenommen? Plötzlich wurde ich ständig, regelmäßig besucht. Man hat Kaffee mit mir getrunken. Da dachte ich, wow, das ist auch Gottes Lob. Versteht ihr das, meine Freunde und Geschwister? Warum ich diesen Gott lobe? Weil dieser Gott gnädig ist. Vergebung, Gesundheit, Erlösung, Krönung, Sättigung, er vergilt nicht nach dem, was ich verdient habe. Und weil er barmherzig ist und weil er hoch erhaben ist. Ich möchte, dass wir jetzt zum Gebet aufstehen. Ich möchte bitte mit euch beten. Bevor wir beten, lass uns den ersten Vers einfach zusammen laut aussprechen, bitte. Ich habe Schlachter 2000, ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr habt, aber wir können gerne versuchen, einfach zusammen, dass wir mal nach Hause gehen und sagen, heute ist dieser Vers dran. Lass uns mal zusammen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Noch einmal und lauter. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich bete. Das beten wir, unser Heiland und Retter und Gott. Wir loben dich, wir preisen dich, wir danken dir. Danke für dein Wort, die Bibel. Danke, Herr, für die Vergebung. Danke, dass du uns bewahrst vor ja, persönlichen Fehlern, vor ja, üblichen, Herr, wirklich Dinge, die um uns schweben. Herr, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich für deine Vergebung. Und für deine wirklich auch Krönungen und Heilungen, die wir auch oft erleben, für deine Erlösungen, für all das, was du uns schenkst, für deine Gnade, danke, für deine Barmherzigkeit, dass du uns das nicht gibst, was wir verdienen. Und dass du uns vor dem bewahrst, was wir auch verdient haben. Danke, dass du hoch erhaben bist, gepriesen seist du, unser Heiland. Ich lobe dich und preise dich und ehre deinen Namen, oh Herr. Danke für diese Gemeinde. Bitte segne sie, gebrauche sie. Gib, dass sie wirklich auch ein Segen ist in der Stadt. Dass jeder Einzelne da zum Lob deiner Herrlichkeit ist, Herr. Ich bete, falls jemand, Herr, hier ist, der noch sein Herz für dich nicht aufgemacht hat, dass du da ihm die Augen aufmachst, dass er erlebt, was für ein gnädiger, barmherziger, großartiger Gott du bist. Danke dir von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Gott segne euch. Falls jemand wirklich nach jetzt dieser Versammlung Gespräch führen möchte, sein Leben Jesus geben will, ich lade dich herzlich ein. Das können wir heute Morgen machen. Geh bitte nicht ohne Antwort nach Hause. Dazu lade ich dich herzlich ein. Gottes Segen, danke euch.